Ja, heute Morgen im Bund gelesen. Und das war ein Aha-Erlebnis für mich. Es gibt offenbar Chief Happiness Officers in den grösseren Geschäften. Chief Happiness Officers. Und es tut mir, das passt noch so zu unserer Jahreslosung. Happiness, Frieden. Und gleichzeitig, wenn du die Nachrichten hörst, hörst du die Rüstungsausgaben steigen, weltweit. Starke Männer haben zu sagen, in China, in Russland, in den USA, in der Türkei. Es gibt mehr Waffen, es wird aufgerüstet. Und wir alle wissen, dass mehr Waffen nicht unbedingt zum Frieden beitragen. Es gibt in unseren Nachbarschaften verbale Gewalt, die wehtut, verbale Gewalt, die verletzt. Es gibt Hassbotschaften, die verbreitet werden, teilweise mündlich, teilweise schriftlich, über das Internet. Es gibt Böbeleien auf der Strasse, Beleidigungen. Wir alle haben schon jemanden beleidigt. Beleidigung in der Schule, am Arbeitsplatz. Wir schädigen den Ruf von anderen. Es gibt Ehepaare, die nicht mehr aufeinander zugehen können, die nicht mehr miteinander reden, in einer aufbauenden Art und Weise. Und dann haben wir die biblische Jahreslosung: Suche Frieden und jage ihm nach. Suche Frieden und jage ihm nach. Suche nicht den Frieden, den ich nicht habe oder den ich nicht bin. Tu ihm nachjagen. Psalm 34, Vers 15. Der den Vers geschrieben hat, die Leute im Alten Testament haben bereits gewusst, Beter und Propheten, dass das Böse in der Welt da ist, dass es Hass gibt, dass es manchmal klemmt in unseren Beziehungen, dass manchmal Unfrieden in unserer Seele ist, dass wir in uns innen gefangen sein können, dass unsere Beziehungen leiden, dass wir Gewalttäter sind. Psychologen haben probiert, den dunklen Kern im Menschen zu erforschen. Innerhalb der Persönlichkeit von uns Menschen herauszufinden, was denn das Dunkle ist. Die haben natürlich nicht mit dem Teufel, mit Satan gerechnet im Menschen. Sondern einfach im Menschen innen. Was ist das Böse, das das rausbringt? Sie haben einen dunklen Wesenskern im Mensch beschrieben. Ein Wesenskern, der gerne andere ausnutzen tut, der andere braucht zu meinem eigenen Vorteil. Und das manchmal um jeden Preis. Ich schaue, dass es mir besser geht auf Kosten der anderen. Auf das Bedürfnis der anderen. Auf das Bedürfnis der Nachbarn oder der Gesellschaft. Ich überlege nicht, wie es ihnen geht, sondern schaue einfach auf mich, auf meine Situation. Wir wollen uns selber an erste Stelle setzen. Weil wir sind uns ja wichtig. Ich bin mir doch wichtig. Ich will doch im Mittelpunkt stehen und nicht die anderen. Gewissensbiss, Schuldgefühl verblassen oft hinter unserem Egoismus. Und wegen dessen reden Propheten im Alten Testament vom neuen Herz. Wir brauchen ein neues Herz. Das Herz, das ist im biblischen Sinn nicht der Muskel, der pumpt, wo das Blut durch den Körper pumpt, sondern das Herz im biblischen Sinn ist das, wo unser Gefühl sein. wo unser Gefühl daheim sind. Dort, wo wir Barmherzigkeit spüren, dort ist das Herz. Da, wo wir offen sind für Gott. Das Herz ist das, wo in Einklang mit Gott möchte sein. Wo möchte übereinstimmen mit dem Wesen Gottes. Wo auf die Weisungen Gottes hört. Wo auf die Weisheiten Gottes hört. Das Herz ist der Ort von unseren Gefühlen, wo wir empfinden. Das Herz ist das, wo manchmal ganz still betet, innerlich. Wo Raum gibt für Gott. Wir kommen vor Weihnachten her. Ihr erinnert euch alle an die Geschichte von Maria, wo sie gesagt hat, wo es heisst, sie hat die Worte, die sie gehört hat, in ihrem Herzen bewegt. Oder heute würden wir sagen, sie hat meditiert über das, was sie gehört hat. Sie hat sich das Herzen genommen. Sie hat es verinnerlicht. Dass sie, der Heiland, der Retter der Welt, wird gebären. Das ist ein Prozess, wo wir drinnen stehen. Es ist eine Regelmäßigkeit, in Gottes Gegenwart zu sein, den Frieden zu erleben, etwas Heilvolles zu erleben. Im 17. Jahrhundert hat in Amerika der Indianerkrieg stattgefunden. Auf die Indianer hat man nachgeschaut. Die waren nichts wert. Die hat man ausnutzen. Die hat man schlachten. Die hat man umbringen. Und in dieser Zeit ist der Quäker William Penn in der Provinz Sylvanien. Quäker, das sind die, die etwas anders Gottesdienst feiern als wir. Quäker sind die, die viel Stille haben im Gottesdienst. Da kann es ganz gut eine Viertelstunde mucksmäuschen still sein und alle hören auf ihr Herz, auf die innere Stimme. Dort ist niemand angestellt, der Predigt hat. Es reden einfach die, die etwas auf das Herz gelegt bekommen. Sagen einen Satz oder drei Sätze und dann ist es wieder still. Das sind Quäker. Aber der William Penn, der hat gesehen, dass auch die Indianer Gottes Geschöpf sind. Dass die vor Gott genau gleich sind wie du und ich. Er hat den Indianern Achtung entgegengebracht, hat ihnen Respekt gezeigt, hat sie behandelt, wie er jede andere Person auch behandelt hat. Er war überzeugt, dass Jesus den Frieden in die Welt bringt und hat den Frieden gelebt mit den Indianern zusammen. Mit den Indianern als Nachbar. Er hat sie nicht abschlachten in seiner Gegend, wie das ringsum sonst gesehen ist. Er war ein Friedensstifter. Und Gott hat dem William Penn sein Handeln bestätigt. Während dann ringsumher Mord und Totschlag war, in seiner Provinz Sylvanien, hat Frieden geherrscht. Die Haltung, dass die Indianer auch Menschen sind, die war dazu mal revolutionär. Da konnte kaum jemand mitgehen. Aber er hat das durchgezogen. Und die Regierung, die Staatsregierung, das gemerkt hat, ist es so weit gegangen, dass die gesehen haben, die Provinz heisst nicht mehr Sylvanien, wie bis anhin, sondern hat den Namen von diesem Penn vordran und heute ist die Provinz noch Pennsylvania. Der Frieden gelebt. Das Wort in Tat umgesetzt in seiner Nachbarschaft. Suche Frieden und jage ihm nach. Übrigens war es ganz ähnlich vor ein paar Jahren in Frankreich, wo wir grössere Unruhe hatten, als jetzt im Moment Frankreich sind. Die Leute waren dann auf der Strasse, haben Auto überstürzt, Auto, Busse angezündet. Es war Unruhe, die Schaufenster sind zertrümmert worden. Und plötzlich haben gewisse Leute in der Politik gemerkt, dass es ein Quartier gibt in einer bestimmten Stadt, nicht weit von uns weg, wo keine Unruhe sind. Die haben sich gefragt, was ist da los, dass in diesem Quartier keine Unruhe sind? Warum brennen Autos ringsum, aber dort nicht? Man ist der Sache nachgegangen, hat geforscht und hat festgestellt, dass in diesem Quartier eine christliche Gemeinde war. Und die Christen von der Gemeinde haben sich Zeit genommen und sie am Abend, am späten Nachmittag, wo es feister wurde, mit diesen jungen Leuten auf das Trottoir gehockt und einfach mit ihnen geredet. Sie waren einfach bei ihnen. Ich hatte kein Programm, aber einfach mit diesen jungen Leuten, die den Aufstand gemacht haben, hergehockt, sich Zeit genommen. Sich Zeit genommen. Auf dem Trottoir gehockt und mit ihnen geredet. Eine einzige Gemeinde hat das ganze Quartier im Frieden haben. Das ist Friedenszeugnis. Suche Frieden und jage ihm nach. Im Psalm Frieden heisst das Wort im Hebräischen Shalom. Das kennt ihr alle. Die begrüßen sich sogar mit Shalom. Shalom ist etwas, das rundum gut ist. Es geht mir nicht nur innerlich gut, es geht mir auch mit meinen Nachbarn gut, es geht mir in meinem Berufsleben gut. Es geht mir gut an Leib und Seele, das ist Shalom. Wo sie das Alte Testament ins Griechische übersetzt haben, haben sie das Griechische, das ist das Neue Testament, das Alte Testament, Hebräisch, und dann hat man die ganze Bibel auf Griechisch wollen haben, hat das übersetzt. Für das Wort Shalom ist im Griechischen 34 verschiedene Wörter gebraucht, für das zu übersetzen. Ein ganzheitlicher Frieden, der alles umfasst. Das ist nicht nur, dass es mir innerlich gut geht. Da ist viel mehr dabei. Ich muss noch ein Beispiel erzählen. Vom Jahr 380. Im Februar 380, genau genommen. Da hat Politik und die Religion den Schalthebel angesetzt. Kaiser Theodosius mit einem anderen Kaiser zusammen hat sich durchgerungen und gesagt, ab heute ist das Christentum Staatsreligion. Wer heidnischen Kulten ist nachgefolgt, ist gestraft worden. Sofort. Und jetzt ist etwas Interessantes passiert. Die Kirche, die Gläubigen, haben plötzlich Distanz zum Reichtum, Distanz zum Ansehen, Distanz zur Macht verloren. Die Kirche, der Glaube, ist verweltlicht worden. Man hat sich an den weltlichen Begebenheiten angepasst. Das ist merkwürdig. Die Gläubigen, die Salz und Licht sein sollten, haben sich an die Gesellschaft angepasst. Und dann haben das die ersten Christen gemerkt, dass das nicht gut kommt. Die ersten Christen haben dann ihren Beruf aufgegeben, ihren Besitz, den sie hatten, aufgegeben. Sie haben sich den Steuern und dem Militärdienst entzogen. Sie sind in die Wüste gegangen, an einen einsamen Ort, einfach schweigen. Einfach sein. Das Ziel war, den inneren Frieden zu finden. Herzensruhe zu finden. Den Gleichklang mit Gott zu finden. Sich selber zu finden. Heute nennen wir die Leute Wüstenväter. Die meisten von denen haben wir vergessen. Man könnte denken, das war vielleicht wirkungslos, was die Wüstenväter dort gemacht haben, wo sie sich zurückgezogen haben. Heute ist Sand über diesen Wüstenvätern in der Wüste. Aber gewisse Lebensweisheiten sind zurückgeblieben. Gewisse Lehrgeschichten sind aufbewahrt worden. Eine möchte ich erzählen. Ein Mann hat so einen Wüstenvater im Wüste draussen, im Sang besucht. Er hat gejammert und gesagt, ich lese fromme Texte, ich studiere das Wort Gottes, ich vertiefe mich in die Weisheiten der Theologen, was andere über das Wort Gottes sagen. Aber ich kann meine Gedanken nicht bewahren. Ich vergesse es gern wieder. Es gelingt mir nicht, das zu bewahren, zu praktizieren und zu leben. Das ganze Studieren, das mühevolle Auswendiglernen ist für nichts. Es geht einfach immer vorbei. Der Wüstenvater hat sich das angehört, hat genickt. Als der Mann fertig geredet hat, zeigt er auf einen Korb. Ähnlich wie einen Weidli-Korb. Auf einen dreckigen Korb. Und sagt zu seinem Besucher, nimm den Korb und geh mir dort drüber Wasser reichen. Und bring es wieder da und bring es daher. Widerwillig ist der Besucher gegangen, hat den Korb genommen, ist Wasser reichen. Und als er zum Wüstenvater kommt, ist der Korb natürlich leer gewesen. Er sagt, geh noch rein, ist Wasser reichen. Der Besucher ist wieder gegangen, hat den Widerkorb gefüllt mit Wasser. Und als er zurückkommt, war er wieder leer gewesen. Ein drittes Mal, ein viertes Mal, ein fünftes Mal. Und schlussendlich hat der Besucher angefangen zu motzen und rebellieren. Was soll denn das? Er hat protestiert. Das macht doch keinen Sinn. Man kann doch in einem Korb nicht Wasser tragen. Und der Wüstenvater sieht, schaut er den Korb an. Der ist sauber geworden. Und so geht es mit dir. Das Wort Gottes kommt zu dir, fließt durch dich durch. Du wirst sauber, du tust dich verändern. Es kommt, geht durch dich durch und die Veränderung geschieht in dir und du merkst es nicht einmal, dass du dich veränderst. Das ist dranbleiben. Frieden suchen. Manchmal ist es anstrengend, einen Fussmarsch ins Wasser zu reichen. Es kostet Energie und Zeit. Als Mennoniten sind wir eine Friedenskirche. Als Mennoniten kennt ihr sicher alle die sechs Werke der lieblichen Barmherzigkeit. Das ist täuferische Serb. Barmherzigkeit, das ist die hungrigen Speisen. Dürstende tränken, Nackte bekleiden, Fremde aufnehmen, Kranke besuchen, Gefangene loskaufen. Das ist gelebte Menschlichkeit. Das ist ein biblischer Auftrag. Das ist der christliche Weg zum Frieden. Hungrige speisen, dürstende tränken, nackte bekleiden, Fremde aufnehmen, Kranke zu besuchen, Gefangene loszukaufen. Der christliche Weg zum Frieden. Ich rede Jesus, von er vom Gericht redet, tut er bekräftigen, dass wir mit Gott sollen verbunden sein. Matthäus 25, er sagt, selig die Armen und nicht Wer Geld hat, ist glücklich. Er fordert auf, liebe deine Feinde und nicht mach die Gegner kaputt. Jesus sagt, selig seid ihr, wenn man euch verfolgt und nicht passt euch jeder Lage an. Er ist einer, der vorgelebt hat. Der Erste soll der Diener aller sein. Wer ist der, der fragt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Jesus hat sein Leben gegeben für eine bessere Welt. Er hat verzichtet auf Rache, am Frieden zu lieben, am Frieden zwischen Gott und Mensch, am Frieden zwischen Mensch und Mensch. Hier richten wir uns nach Gottes Wort ausrichten. Nehmen wir Jesus als Vorbild und leben mit jedermann im Frieden. Bin ich ein Friedensstifter an meinem Arbeitsplatz? Schütze ich die, die sich selber nicht schützen können? Tröste ich die, die Trost nötig haben? Oder rette ich, was nötig ist, zu retten? Sind wir Bäume vom Frieden? Sind wir Bäume vor Gerechtigkeit? Dann hast du eine wunderbare Zusage von Matthäus 5,9. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Entschuldigung. Vielleicht erinnern sich viele von euch an ein altes Lied aus dem 19. Jahrhundert erinnern. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Es ist vielleicht für unsere heutige Zeit ein geschwülstiges Lied. Es ist nicht eins nach unserem Sinn. Aber das Lied beweist, die Liedstrophe, was Friede wirklich ist, wie wir Friede überkommen. Es war das Jahr 1871, da war die Stadt Chicago ein grosses Feuer. In diesem Feuer sind ungefähr 300 Leute umgekommen und 100'000 waren plötzlich ohne Unterkunft. Sie hatten kein Zuhause mehr, weil es verbrunnen ist. Und in der Zeit war Horatio G. Spafford. Der hat in der Katastrophe seinen Sohn verloren. Der ist verbrunnen. Er war ein Rechtsanwalt. Der hat all sein Geld in Immobilien investiert und die Immobilien sind alle abgebrannt. Er, wie viele andere, hat Hab und Gut verloren. Er noch der Sohn dazu. Und trotzdem hat er sich für die Armen eingesetzt, hat geholfen, wieder aufzubauen, Chicago. Und 2 Jahre später wollten sie zurück auf England ihre alte Heimat besuchen. Er hatte eine Frau und noch 4 Töchter. Er hat die Frau und die 4 Töchter auf ein Schiff da, hat sie vorausgeschickt. Sie sollen runtergehen, er kommt dahinter rein. Das Schiff ist bei der Ausfahrt mit einem Segelschiff kollidiert und ist untergegangen. Seine 4 Töchter sind 2 Jahre später nach dem Feuer ertrunken im Meer. Die Frau hat überlebt. Was für ein Schicksal, das Spafford erlebt hat. In diesem Schicksal habe ich Gut verloren, Sohn verbrannt, 4 Töchter im Feuer umgekommen und dann hat er das Lied gesungen, das Lied dichtet. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Wir singen das noch am Schluss der Predigt. Jesus sagt in den Seligpreisungen, dass wir uns dürfen freuen an Schwierigkeiten. Könntest du dich freuen? Nach so einem Ereignis wie Chicago. Armut. Not. Wenn dich jemand hasst, kannst du dich freuen. Trotzdem dürfen wir wissen, am Ende der Zeit werden wir glücklich sein, in Gottes Gegenwart. Wir werden den Frieden haben in Gottes Gegenwart. Umstände lassen uns manchmal verzweifeln. Beziehungen lassen uns manchmal verzweifeln. Aber wenn uns es gelingt, trotz allem, den inneren Frieden mit Gott zu finden, können wir den weitergeben, unseren Beziehungen. Suche Frieden und jage ihm nach. Die Jagd nach Frieden sollte uns umtreiben. Der ganze Vers lautet die Hoffnung für alle wie folgt. Wendet euch ab von allem Bösen und tut Gutes. Setzt euch unermüdlich und mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Das ist eine Aufforderung. Das ist eine Herausforderung. Vielleicht eine Überforderung. Wer von uns schafft es schon, uns ganz vom Bösen abzuwenden und nur das Gute zu fördern? Völlig für den Frieden einzusetzen. Im September 2018, vor ein paar Monaten, hat der Bundesrat uns alle schockiert, wo es plötzlich geheissen hat, Waffenexporte, ja, auch in Bürgerkriegsgebiet. Das Schweizer Volk hat rebelliert. Die Waffenexporte auch in Bürgerkriegsländer sind nicht durchgegangen. In Oslo gibt es den Friedensnobelpreis. Ist das eine Farce oder bewundern wir die Leute? Bewundern? Eins haben die Preisträger gemeinsam. Sie sind aktiv, in irgendeiner Art und Weise den Frieden zu fördern. Frieden zu bringen. Der Frieden fängt ganz persönlich bei mir persönlich an. Bei dir persönlich. Was hat es alles für Friedensbewegungen gegeben, die organisiert wurden? Friedensgesellschaften, Friedenskonferenzen, Friedensbewegungen. Die 68er Generation, was hat es geheissen? Hat Slogans gegeben wie Frieden schaffen ohne Waffen. Make love, not war. Frieden, ist das eine Utopie? Macht, wirtschaftliche Gier, Rassismus, religiöser Fanatismus lösen gern wieder neue Kriege aus. Es gibt wieder Demonstrationen auf der Strasse, Abzug von Truppen in Kriegsgebiet, wo an einem anderen Ort wären sie wieder hergeschickt. Der Text sagt, und jage ihm nach. Wie jagt man dem Frieden nach? Da ist mir als erstes die Triebjagd in Sinn gekommen. Triebjagd, ein grosses Tralalala, ein Haufen Hunde, die das Wild jagen und die Jäger warten am anderen Ende und es abschiessen. In England kommen die Jäger auf den Rosten her, die Hunde sind damit. Und sie jagen, und am letzten sind 20 oder 30 Hasen erlegt oder Füchse oder was immer es eben in diesem Gebiet gibt. Aber es gibt auch eine andere Art von Jagen. Und die ist mir eigentlich viel eindrücklicher. Und vielleicht können wir in dieser Art und Weise dem Frieden auch nachher jagen. Ich kenne mehrere, die regelmässig mit Pfeil und Bogen gehen jagen. Und zwar Bären jagen. Die hocken mehrere Tage mucksmüsli still auf einem Baum, so 3 Meter über dem Boden, und warten, bis die Bären kommen. Je nachdem, wie der Bär dorthin kommt, ich nehme an, jetzt ist auch ein Jäger und ich bin der Bär, wenn ich so dorthin komme, dann schiessest du mich nicht ab, weil du triffst mein Herz nicht. Wenn ich so dorthin komme, schiessest du mich ab, weil du triffst mein Herz. Wenn der Bär zu klein ist, dürfen sie ihn nicht abschiessen. Das geht nicht. Der Jäger hat Pfeil und mit dem muss er ins Herz treffen. Sonst hat er verloren. Weil es ist 1 zu 1. Es ist Auge um Auge. Der Bär ist da und du bist als einzelner Mensch da. Am liebsten heisst die Jäger, wenn ein grosser Bär auf die Hingern steht, Pfoten hoch hat und das Herz so ihm schön zukehrt, dass er mit dem vielen Bogen reinschiessen kann. Und wenn der Jäger verpasst, dann hat er es verloren als Jäger. Dann hat er nicht mehr gefahren. Jag dem Frieden an. Vielleicht ist es manchmal nötig, dass wenn wir dem Frieden sollen nachjagen, dass wir gezielt auf jemanden zugehen. In Liebe, nicht jagen in dem Sinn wie der Bärenjäger, aber in Liebe auf die Person zugehen und gezielt ein Gespräch aufnehmen, um mit der Person zu reden. Ganz gezielt. Und wenn die Situation eben falsch ist, wer sich vor der falschen Seite zeigt, dann tue ich das Gespräch rausschieben auf einen besseren Zeitpunkt. Ich gebe mir Mühe, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Jage dem Frieden nach. Gezielt. Es ist nicht Jubel, Trubel, Heiterkeit, sondern braucht Stille. Manchmal ein paar Wochen, wie der Jäger ein paar Tage im Baum oben hockt und wartet. Einfach still sein, Geduld haben, für den Frieden zu fördern. Frieden fördern, indem sie Gott besser erkennen und das besser leben. Nicht den nichtigen Dingen nachjagen, sondern eine Gerechtigkeit. Die 10 Gebote, die geben uns Minimalanforderungen für unser Zusammenleben. Die sind einfach und praktisch. Bergpredigt aber, die hat dir einen Spiegel vor dem Kopf, wo du dich ganz genau drinnen siehst. In der Bergpredigt siehst du dein Verhalten. In der Bergpredigt siehst du deinen Charakter, wie du dich benimmst. Vielleicht ist es Zeit, die wieder einmal zu lesen. Auf dem Berg Sinai, wo die 10 Gebote gegeben worden hat, angefangen, was Jesus mit der Bergpredigt vollendet hat. Es ist eine grosse Herausforderung für uns. Einem Frieden nachzujagen, braucht manchmal Mut, sich dem Gegenüber auszusetzen, mit dem das Gespräch zu suchen. Politik, die allgemeine Gesellschaft, die kann mithelfen, den Frieden zu fördern. Aber wird nie der echte Frieden herbringen können. Weil der echte Frieden, den hast du in dem, im Herz, wo du eine lebendige Beziehung mit Gott hast, wo er dir den Frieden gibt, wo er dir vergibt. Oder das, was er dir vergibt, kannst du anderen vergeben. Da hast du Frieden. Der äußere Frieden kann nur kommen, wenn der innere Frieden da ist. Wenn das gelesene Wort Gottes umgesetzt wird, bei Arbeitskollegen, Studienkollegen, in Familien. Und der erste Schritt dazu, der liegt gäng bei uns. Der erste Schritt zum Frieden liegt gäng bei mir und nicht beim anderen. Ich, du machst den ersten Schritt auf die Person zu. Und wenn das dir ein Problem ist, den ersten Schritt zu machen auf die Person zu, wo du sollst Frieden schliessen, red mit deinem Seelsorger. Oder wenn die Leute da vorne sind am Gottesdienst mit orangen Bändeln, geh zu jemandem von denen, die du vertraust und sag, würdest du für mich beten, dass ich so und so den Frieden anbieten kann, dass wir wieder miteinander reden können. Bis dran. Die Jahreslosung wirst du das ganze Jahr wieder sehen. Suche Frieden und jage ihm nach. Ihr Vorbereitung für die Predigt habe ich ein paar Ziele gefunden im Gesangbuch von der EMK. Und ironischerweise hat das ein Mann geschrieben, oder die Ziele ein Mann geschrieben, der Shalom heisst. Shalom ben Chorin. Shalom. Es ist auf dem Predigtblatt, ich lese euch die paar Ziele vor. Wer den Frieden sucht, wird den anderen suchen. Wird zuhören lernen, wird das Vergeben üben, wird das Verdammen aufgeben. Wird vorgefasste Meinungen zurücklassen. Wird das Wagnis eingehen. Wird an die Änderung des Menschen glauben. Wird Hoffnung wecken. Wird dem anderen entgegengehen. Wird zu seiner eigenen Schuld stehen. Wird geduldig dranbleiben. Wird selber vom Frieden Gottes leben. Suchen wir den Frieden?